Eine neue Folge Radio Wissen. Neuseeland ist die Heimat einer einzigartigen Vogelwelt. Weil es dort lange Zeit keine Raubtiere gab, haben viele Tiere ihre Fähigkeit, schnell zu fliehen, verloren. Bekanntestes Beispiel: der flugunfähige Vogel Kiwi, Neuseelands Nationaltier. Mit der Ankunft der Menschen kamen dann aber doch Ratten, Hunde, Katzen, Hermeline, Wiesel. Die haben den Kiwi fast ausgerottet. Durch Aufzuchtprogramme versucht man, ihn zu retten.
Schöne Vogelstimmen klingen anders. Und besonders hübsch ist der hühnergroße Laufvogel mit seinem braunen, unscheinbaren Gefieder auch nicht. Man hat ständig Angst, dass der pummelige Körper mit dem kleinen Kopf und mit dem absurd langen, schmalen Schnabel beim Laufen vornüberfällt. Und doch haben die Neuseeländer den Kiwi zu ihrem Nationalsymbol erkoren, nennen sich selbst Kiwis. Der Vogel steht für unberührte ursprüngliche Natur, für jenes Neuseeland, das sich vor Millionen Jahren vom Superkontinent Gondwana abspaltete und in den Pazifik driftete. Der Kiwi steht aber auch für die vom Aussterben bedrohte, einzigartige neuseeländische Vogelwelt und für den verzweifelten Versuch, sie vor dem Untergang zu bewahren. Seiner Rettung hat sich Emma Bean, Leiterin eines Kiwi-Aufzuchtprogramms vom Department for Conservation, der neuseeländischen Naturschutzbehörde, verschrieben.
Man schätzt, dass es vor der Ankunft der Menschen auf Neuseeland etwa 12 Millionen Kiwis gab. Und davon sind jetzt unglücklicherweise nur noch 65.000 übrig. Bevor die Menschen nach Neuseeland kamen, war Neuseeland ein Vogelland. Es gab nur einige wenige Arten von Fledermäusen und Meeressäugetieren. Und alles andere waren Vögel, Reptilien und Insekten.
Auf den beiden Hauptinseln, aus denen Neuseeland besteht, hat sich eine Flora und Fauna entwickelt, die es sonst nirgendwo auf der Erde gibt. 80% der Vögel sind endemisch, 90% aller Insekten und 90% der Bäume, Farne und Blumen existieren nur in Neuseeland. Doch seit der Mensch vor rund 750 Jahren die Insel betreten hat, erst die Polynesier, die heutigen Maori, dann die Europäer, ist die Hälfte aller wirbellosen Tiere ausgestorben. Stehen rund 4000 Arten auf der roten Liste besonders bedrohter Arten, sind mindestens 76 Vogelarten ausgelöscht worden. Eine verheerende Bilanz, wie Brett Beaven eingesteht, Direktor des 2016 aufgelegten Programms Predator Free New Zealand 2050, also raubtierfreies Neuseeland 2050.
I'm a long time conservationist.
Ich bin seit langer Zeit Naturschützer, seit 25 Jahren. Wir sind an einigen Flecken erfolgreich gewesen. Wir haben einige Schlachten gewonnen, aber nicht den Krieg. Die Biodiversität schwindet weiterhin und Raubtierfrei 2050 ist die erste große Aktion, die wir begonnen haben und die wirklich das Potenzial hat, den Verlust an Artenvielfalt zu stoppen.
Insgesamt gibt es 5 Kiwi-Arten, die sich bei allen Unterschieden doch sehr ähnlich sind. Am weitesten verbreitet ist das nördliche Streifen-Kiwi, das sogenannte Brown-Kiwi. Auf der Südinsel finden sich dann, in abgelegenen Regionen, das Zwerg-Kiwi sowie das Hast-Kiwi und schließlich das südliche Streifen-Kiwi. Bei allen Unterschieden, typisch für das südliche sowie nördliche Streifen-Kiwi, ist die Tatsache, dass die Männchen mit rund 2 Kilo Gewicht stets leichter als die Weibchen sind, die fast 3 Kilogramm schwer werden können. Sie sind zudem kleiner und krächzen auch anders. Während ihr schmaler langer Schnabel nur gut 10 cm lang wird, sind es bei einem ausgewachsenen Weibchen 15 cm. Dass sie größer sind, mag daran liegen, dass sie geradezu riesige Eier legen. So ein Kiwi-Ei kann bis zu 25% des Körpergewichts ausmachen. Das wäre so, als wenn ein Menschenbaby bei der Geburt 16 Kilogramm wiegen würde. Zweimal im Jahr legt das Kiwi-Weibchen 1 bis 2 Eier. Fortan kümmert sich das Weibchen nicht mehr um die Eier. Jetzt ist das Männchen gefordert. Rund 10 Wochen sitzt es auf den Eiern, verlässt sie höchstens 4 Stunden in der Nacht, um zu fressen. Die nächtliche Futtersuche kann man auf Stewart Island, einer Insel vor der Südspitze Neuseelands, auf einer Kiwi-Tour, die die junge Maori-Frau Angela Karaitiana anbietet, beobachten. Es ist 11 Uhr nachts. Eine kleine Gruppe Kiwi-Neugierige befinden sich auf dem kleinen Flugfeld der Insel. Rechts und links der schmalen Asphaltlandebahn grüne, kurzgehaltene Grasflächen. Aus dem Gebüsch am Waldrand, der das Flugfeld umgibt, kommt ein Männchen auf großen Krallen gewatschelt. Das Rotlicht der Taschenlampen, in dem man es beobachten kann, stört den Kiwi nicht. Immer wieder schnuppert er in der Luft, beugt den langen Schnabel zum Boden. Der Kiwi ist auf Beutesuche, erklärt Angela Karaitiana.
They call them omnivores because they also can eat like frogs and little freshwater crayfish.
Man nennt sie Allesfresser, weil sie auch Frösche, kleine Fische und Krebse fressen, aber vor allem Insekten. Würmer sind gut wegen ihres Proteins. Sie suchen auf Lichtungen nach Würmern, Maden und Larven unter der Oberfläche. Sie gehen dabei über den Boden und schnüffeln. Denn sie sind die einzigen Vögel, die Nasenlöcher am Ende des Schnabels haben. Und sie haben auch am Ende des Schnabels sensorische Fühler, die die Vibrationen der Insekten im Boden spüren. Sie spüren die Vibrationen und wissen dann, wo sich die Made befindet. Ihre Nasenlöcher füllen sich mit Dreck und sie können danach nichts mehr riechen. Und man hört sie dann niesen, um die Nasenlöcher zu säubern, um weiterzumachen.
And then you hear them snuffling and sneezing and it's clearing their nostrils for them. They can smell 5 centimeters below the end of their beak.
Sie können unter der Schnabelspitze bis zu 5 Zentimeter tief riechen. Die Weibchen kommen mit ihrem Schnabel bis zu 20 Zentimeter in den Boden, die Männchen bis zu 15 Zentimeter. Das ist ziemlich tief. Sie können sogar noch tiefer riechen. Dazu nehmen sie den ganzen Körper, um das Loch größer zu machen, um dann tiefer zu kommen. Sie sind sehr entschlossen, an die Made zu kommen. Sie fressen aber auch Beeren, die auf dem Boden zu finden sind, und schauen im Wald nach Spinnen und Beeren, alles Mögliche, was ihnen über den Weg läuft.
In the forest they'll be after spiders and berries and anything really that they can come across.
Scheu sind die Kiwis offensichtlich nicht. Jedenfalls kommt ein Kiwi-Weibchen zur Gruppe gewackelt, schnuppert an einem Schuh und wendet sich wieder dem regenfeuchten Boden zu. Da die Tiere nachtaktiv sind, ist es schwer, ihre Gesamtzahl zu schätzen. Die Kiwi-Expertin vermutet 8.000 bis 20.000 auf Stewart Island. Das ist rund ein Drittel aller neuseeländischen Kiwis, also relativ viel, und dafür gibt es gute Gründe. Stewart Island ist durch einen breiten Meereskanal vom Festland, das heißt der Südinsel Neuseelands, getrennt. So haben es die wichtigsten von den Europäern vor 200 Jahren mitgebrachten Raubtiere wie die Hermeline, Frettchen oder Wiesel nie bis auf Stewart Island geschafft. Auf Stewart Island haben es die Ratten geschafft, nicht zuletzt, weil sie bis zu 2 Kilometer schwimmen können.
The rats.
Ratten sind auf die Eier der Kiwis aus. Wie auch im übrigen Neuseeland brüten die Männchen die Eier aus. Es muss aber losziehen, um zu fressen. Und in dieser Zeit bedeckt es das Ei mit Laub, um es unter Blättern warm zu halten. So liegt das Ei offen für jeden, der es fressen will. Normalerweise würden die Fuchskusus und die Ratten das Ei fressen, aber hier leben die Kiwis in einem Familienverband. Es gibt also das Weibchen und das Männchen und auch die Jungvögel der vorangegangenen Jahre. Das Ei wird also ständig geschützt. Das kann ein Grund dafür sein, dass sie hier so erfolgreich sind.
Verwilderte Katzen sind ein großes Problem, und zwar in ganz Neuseeland. Sie dürfen daher auch von Jägern geschossen werden. Doch auch Hunde haben sich als Kiwi-Killer erwiesen, wenn auch nicht vorsätzlich. Sie können die Kiwis riechen, spüren sie auf und schütteln sie zu Tode, ohne sie fressen zu wollen. Auf der kleinen Insel Alve vor Stewart Island sind Katzen und Hunde kein Problem. 1996 wurde sie für raubtierfrei erklärt. Vormals ausgerottete einheimische Vögel wurden wieder angesiedelt. Dazu gehört unter anderem der Tierke, der Sattelvogel, über dessen schwarzes Rückengefieder sich ein dunkelroter, breiter Farbstreifen zieht, wie ein Sattel. Oder der Mahue, das Gelbköpfchen, und der Piwakwak, der Neuseeland-Fächerschwanz, so benannt, weil er seinen Schwanz wie einen schwarz-weißen Fächer ausbreitet. Es ist eine Reise in Neuseelands Urzeit. Zwischen uralten, baumhohen Farnen stehen graubraune Bäume, von grünen Flechten überzogen. Abgestorbene Stämme, von Höhlen durchlöchert. Unter einem dichten grünen Blätterdach liegt ein dicker brauner Laubboden, auf dem die Kiwis kaum zu entdecken sind. Man vermutet, dass sie, wie auch die anderen Vogelarten, im Laufe einer Millionen Jahre dauernden Evolution diese braune Färbung angenommen haben, um nicht von Neuseelands Raubvögeln wie Milan und Falke gesehen zu werden. Das erklärt auch die nächtliche Futtersuche. Die südlichen Familienkiwis haben denn auch die Chance, tatsächlich 50 bis 60 Jahre alt zu werden. Das ist den Kiwis auf den beiden Hauptinseln nicht vergönnt. Hier haben sie Feinde, denen sie, wie auch der Rest der Vogelwelt Neuseelands, nicht gewachsen sind. Alison Beath, Senior Park Ranger vom Department of Conservation, der Naturschutzbehörde, und zuständig für den Vulkannationalpark Tongariro, hütet eine kleine Kiwi-Population. Und die hat ständig mit Räubern zu kämpfen.
So the main threats, particularly to our bird species, introduced mustelids. So that's our.
Die Hauptbedrohungen für unsere Vogelarten sind Marder, wie Hermeline, Wiesel und Frettchen, sowie Ratten, Wildkatzen und auch Hunde und Fuchskusus. Die Hermeline sind unglücklicherweise früher eingeführt worden, um ein anderes Umweltproblem zu lösen, und zwar das der Kaninchen.
The stoats in particular were introduced to try to solve another conservation problem that we had, which was the rabbits.
Gegen Hermeline können sich Kiwis nicht wehren. Doch setzen ihnen hier auch die Ratten massiv zu. Und das liegt daran, dass bis auf den südlichen Kiwi bei allen anderen Kiwi-Arten ausschließlich das Männchen für das Ausbrüten und den Schutz des Nestes zuständig ist. Das erweist sich als fatal, denn wenn das Männchen nachts auf Futtersuche geht, bleibt das Nest schutzlos zurück. Besonders bedrohlich für die Kiwis und die gesamte Vogelwelt sind jene Jahre, in denen die Bäume sehr viele Früchte produzieren. So der Umweltjournalist Dave Hansford, Autor des Buches Protecting Paradise.
For some reason, a great many New Zealand trees have.
Aus irgendwelchen Gründen produzieren viele neuseeländische Bäume nach milden Wintern, im folgenden Frühjahr und Sommer, riesige Mengen an Früchten und Samen. Bei diesen Extramengen an Futter steigt die Zahl der Mäuse rasant an und damit geht auch die Zahl der Ratten durch die Decke. Am Ende der Saison und im folgenden Sommer, wenn der größte Teil der Samen aufgefressen ist, ist der Wald dann voll hungriger Raubtiere, die nichts mehr zu fressen finden und sich deswegen den einheimischen Vögeln zuwenden.
Auch Frettchen dezimieren die Vogelwelt, wie Alison Beath im Tongariro Nationalpark beobachtet hat.
Frettchen sind wegen ihres Pelzes eingeführt worden. Aber die Pelzindustrie ist zusammengebrochen und eine Menge Farmen haben einfach die Käfige geöffnet und die Frettchen freigelassen. Ein Frettchen tötet jede Woche ein Kiwi.
Das hat fatale Folgen für den Kiwi-Bestand. Die dramatische Abnahme der Kiwi-Population hat 1995 zum Kiwi-Aufzuchtprogramm geführt. Das setzt allerdings voraus, dass man genügend brütende Kiwi-Männchen findet, um deren Eier aufziehen zu können. Extra trainierte Hunde spüren die Kiwis in ihren Höhlen auf. Die werden dann mit einem Sender versehen, um zu erfahren, wann die Männchen mit dem Brüten anfangen.
The pedometer will pick up
the reduction in activity.
Der Pedometer stellt fest, wann die Aktivitäten abnehmen, und zwar anhand der Pulsfrequenz. Bei normaler Aktivität sind das 12 Schläge pro Minute. Und dann gibt es den Brutpuls und schließlich den Totenpuls, den niemand hören will. Der Sender sagt uns also, in welcher Stimmung der Kiwi ist und wie lange diese andauert. Der Kiwi brütet 78 Tage lang. Zum Vergleich, ein Hühnerei wird in 21 Tagen ausgebrütet. Wir gehen los und holen die Eier nach 60 Tagen. Die Eier werden zu uns gebracht. Wir brüten sie aus, bis die Kiwis schlüpfen und ziehen sie so lange auf, bis sie 1 Kilogramm schwer sind, also ein Gewicht erreicht haben, das reicht, um sich der Hermeline zu erwehren.
Um genügend brütende Männchen zu finden, müssen sie allerdings erst einmal vor ihren schlimmsten Feinden geschützt werden. Fallen, die mit Giftködern bestückt sind, dem sogenannten 1080-Programm, sollen möglichst viele der Raubtiere im Kiwi-Territorium beseitigen. In leicht zugänglichen Gebieten setzt man diese klassischen Fallen ein. In gebirgigen, zerklüfteten Gegenden verteilt man 1080 per Helikopter. Das 1080-Programm setzt aber auch auf die indirekte Wirkung des Giftköders.
Stoats and ferrets and weasels.
Hermeline, Frettchen und Wiesel sind Fleischfresser. Sie werden also keinen Köder fressen, der vorwiegend aus Getreide besteht. Damit 1080 auch bei Hermelinen wirkt, müssen wir darauf warten, dass ein Hermelin eine vergiftete Ratte frisst. Dieser Prozess wird Zweitvergiftung genannt. Und es hat sich herausgestellt, dass das ziemlich erfolgreich ist, um Hermeline zu töten. Das Resultat kann sich sehen lassen. In den Gebieten, in denen Giftköder eingesetzt wurden, haben viele Kiwi-Männchen überlebt und konnten so die Eier 60 Tage lang bebrüten. Dann wurden sie ihnen weggenommen, ausgebrütet und aufgezogen, bis sie 1 Kilogramm schwer waren. Anschließend hat man sie in die Freiheit entlassen. Dabei ist es nicht immer einfach, die Kiwi-Eier auszubrüten.
If we have a cracked egg,
wenn wir ein angebrochenes Ei haben, das nur einen Haarriss hat, nutzen wir Nagellack, um es zu reparieren. Und bei größeren Rissen nutzen wir Klebeband.
Der Aufwand, um die Kiwis zu retten, ist enorm. Um die Neuseeländer für das Programm zu gewinnen, gibt es in Rotorua neben einem großen Kiwi-Souvenirshop eine kleine Ausstellungshalle, in der auf Tafeln und Videos das Leben der Kiwis erklärt wird. Durch eine Schleuse betritt man dann einen stark abgedunkelten Nachtraum. Hinter großen Glasscheiben suchen einige Kiwis nach Würmern. Im Dunkeln einen Kiwi zu entdecken, ist extrem schwierig, so gut sind sie an ihre Umgebung angepasst. 80% aller Neuseeländer haben noch nie einen Kiwi gesehen. Hier haben sie die Chance dazu.
So we've hatched 2032, I think.
Wir haben bis heute 2032 Kiwis aufgezogen. Wenn ein neues Projekt startet, überwachen wir deren Leben. Und deswegen wissen wir, dass 60-70% statistisch gesehen überleben. Jeder Kiwi, der im nationalen Aufzuchtzentrum gewesen ist, hat einen Mikrochip und einen Sender unter dem rechten Flügel implementiert bekommen, so dass sie später in der Wildnis gefunden werden können.
Das Giftprogramm, Voraussetzung für das Aufzuchtprogramm, hat aber nicht nur dem Kiwi geholfen, sondern der gesamten einheimischen Vogelwelt. Wo immer 1080 eingesetzt wurde, sind selten gewordene Schönheiten zurückgekehrt. Die vormals stummen Wälder wurden wieder mit Vogelgesang erfüllt. Allerdings ist der Erfolg nur von kurzer Dauer, denn die Raubtiere kommen nach 1-2 Jahren wieder. Nur regelmäßiger Giftködereinsatz vermag sie in Schach zu halten. Es ist eine Art Sisyphusarbeit. Da die Naturschutzbehörde nur begrenzt Personal hat, bemüht sie sich intensiv um öffentliche Unterstützung und findet sie auch. Zehntausende Neuseeländer engagieren sich im Naturschutz, bilden Bürgerinitiativen, um die Raubtiere zu bekämpfen. Sie helfen den Parkrangern, Fallen aufzustellen und diese zu kontrollieren. Und sie unterstützen das Giftprogramm, denn sie haben begriffen, was der Direktor des Raubtierfreies Neuseeland 2050, Brad Beaven, kurz und knapp so formuliert.
Wenn wir nicht 1080 aus der Luft abwerfen würden, dann könnten wir der Natur und den einheimischen Arten auf Wiedersehen sagen.
Bislang ist es nur auf einigen wenigen Inseln vor den Küsten Neuseelands gelungen, sämtliche Raubtiere zu vernichten. Es fällt schwer, sich angesichts dieser wenigen isolierten Orte vorzustellen, wie die Naturschutzbehörde in den nächsten 30 Jahren ganz Neuseeland raubtierfrei machen will. Umgerechnet rund 25 Millionen Euro stehen der Naturschutzbehörde in den nächsten Jahren dafür zur Verfügung. Ein Teil davon geht in die Erforschung neuer Methoden der Raubtierkontrolle. So gibt es jetzt einen Köder, der sich nicht wie bisher in 3 Tagen auflöst, sondern 6 Monate wirksam ist. Und es gibt immer raffiniertere Fallentypen, so Programmdirektor Brad Beaven.
Wir starten auch mit künstlicher Intelligenz. Wir haben eine Falle, bei der ein Giftsprühgerät vermittels künstlicher Intelligenz das Tier erkennt und das Gift dann nur auf dieses Tier versprüht. Ich kann meine Hand reinstecken, ein Vogel kann durch die Falle laufen oder eine Eidechse und bleibt unbeschadet. Die künstliche Intelligenz erkennt, was das für ein Tier ist und wird sich dementsprechend verhalten.
So raffinierte und ausgeklügelte Methoden auch entwickelt werden, eines ist allen Beteiligten klar. Mit den Mitteln, die den Naturschützern derzeit zur Verfügung stehen, wird man die Raubtiere bis 2050 nicht ausgelöscht haben. Bei allen Erfolgen bei der Kiwi-Aufzucht, auf lange Sicht wird man sie mit diesen Mitteln nur in kleinen Naturschutzinseln retten können. Mit all seiner Überzeugungskraft will sich Brad Beaven für den Schutz der einmaligen Natur Neuseelands einsetzen.
Ich habe 2 kleine Jungs. Welche Zukunft will ich für meine Kinder? Ich will eine Zukunft, bei der die Jungs von einer blühenden Tier- und Pflanzenwelt umgeben sind. Sie sollen damit leben und sich damit auseinandersetzen und sie genießen und dazugehören.
Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Johannes Kaiser. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Ruth Geiersberger, Andreas Dirschel und Rahel Comtes. Technik Roland Böhm. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.